Captain, how soon can you land?
I can't tell.
You can tell me, I'm a doctor.
No, I mean, I'm just not sure.
Or can't you take a guess?
Well, not for another 2 hours.
You can't take a guess for another 2 hours?
No, 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 I mean, we can't land for another 2 hours. Fog has closed down everything this side of the mountains. We've got to get through to Chicago.
Geht schon los?
Das läuft schon.
Okay, dann
gibt es noch einen Fall.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Sendung der Redaktion 17 Grad. Heute soll es um Genuss gehen. Und zwar um eine ganz spezielle Spielart, nämlich das Rauchen. Von dem Oscar Wilde einst meinte, die Zigarette ist das vollendete Urbild des Genusses. Sie ist köstlich und lässt uns unbefriedigt. Das Ideal von Freiheit, wonach ein jeder tun und lassen kann, sofern er niemand anderem schadet, ist längst verschwunden, falls es jemals wirklich Bedeutung gehabt haben sollte. An seine Stelle ist die Diktatur der Gesundheitsvorsorge und der Selbstertüchtigung getreten. Wer jetzt noch raucht, schadet sich selbst. Und folglich dem Volkskörper und Bedarf der Umerziehung. Give the anarchists a cigarette, sang Chumbawamba, denn jedes Feuer braucht den Funken, der es entzündet. Fidel Castro verzichtete seit 1984 nach Anraten seiner Ärzte auf seine tägliche Cohiba. 5 Jahre lang litt er unter Entzugserscheinungen. Als der Maximo Leader seine Nikotinsucht endlich überwunden hatte, brach der Kommunismus weltweit zusammen. War es das wert? Che Guevara, der an Castros Seite in der kubanischen Revolution gekämpft hatte, blieb seinen Zigarren trotz Asthma sogar im bolivianischen Höhenland treu. Der Marlboro Man der Linken starb nicht im Bett, wie der Nichtraucher Castro, er wurde ermordet. Eine Weltrevolution fand nicht statt. Was bleibt? Immerhin Guevaras Gewissheit, dass der Rauch, den der Freiheitskämpfer in Augenblicken der Entspannung ausstößt, dem einsamen Soldaten jederzeit ein treuer Freund ist. In diesem Sinne, hasta el último cigarrillo siempre, immer bis zur letzten Zigarette.
Albert! Woo! Bobby! Woo! For God's sake, burn it down!
But he just forgets.
He's gonna choke on his harmonica outputs.
Give the addict his cigarettes.
A candy stick for the spoiled brats.
Give the addict his cigarettes.
fire needs a little bit of help. Nothing ever burns down by itself. Every fire needs a little bit of help.
Es gibt viele aus Amerika stammende Nutzpflanzen, die heute aus den Speiseplänen der Weltbevölkerung nicht mehr wegzudenken sind. Tomaten, Kartoffeln, Mais, Kakao. Aber kein anderes landwirtschaftliches Produkt der neuen Welt hatte so einen schnellen und durchschlagenden Erfolg auf den Weltmärkten wie der Tabak. Schon Kolumbus soll bei seinem ersten Zusammentreffen mit den Bewohnern der Bahamas Tabakblätter als Geschenk erhalten haben. Auf Kuba lernten zwei Mitglieder seiner Besatzung das Rauchen kennen. Bis zum Jahr 1500 gab es schon erste Erfahrungen europäischer Seeleute und Eroberer in verschiedenen Gebieten Amerikas mit dem Tabakkauen und dem Pfeiferauchen. Seeleute brachten das neue Genussmittel mit nach Europa und in den Rest der Welt. Der Konsum von Tabak verbreitete sich rasant. Tabak wurde schnell in vielen Teilen der Welt schick und beliebt in den Oberschichten. Aus China sind Tabakpfeifen bekannt, die 1549 dort hergestellt worden sind. In den 70er Jahren des gleichen Jahrhunderts gelangten dann auch die ersten Tabakpflanzen nach China, wo sich der Anbau im ganzen Land ausbreitete. Die Begeisterung war groß. Bald schon war in China Rauchen weit verbreitet. Es rauchten die Soldaten, es rauchten Kinder. Tabak wurde mit poetischen Namen wie Goldfadenrauch und Liebeskrankgras belegt. Unter den Schönen und Reichen war es angesagt, mit seiner Nikotinsucht zu protzen. Feine Damen benutzten zum Schutz vor Rauchgeruch extra lange Pfeifen, die so groß gewesen sein sollen, dass sie von Dienern herumgetragen werden mussten. Es entstand eine Literatur rund um das Rauchen. Diese berichtet von Aristokratinnen, die mit dem Kopf auf speziellen Blöcken schliefen, die es ermöglichten, dass sie schon frisiert und geschminkt werden konnten, bevor sie erwachten. Damit wollte die Zeit zwischen dem Erwachen und dem ersten Tabakgenuss verkürzt werden. Anscheinend war es ausgeschlossen, unfrisiert und ungeschminkt zu rauchen. Es wurden Hymnen auf den Tabak verfasst. Wohlgerüche einsaugend, der weisen Dünste exhalierend, blaue Ranken aus feinem Rauch geboren. Des Herrn Gefährte wärmt mir das Herz und macht meinen Mund zur göttlichen Feuerstelle. Benimmbücher erläuterten die richtige Zeit zum Rauchen. Man sollte rauchen nach dem Aufwachen, nach einer Mahlzeit, mit Gästen, beim Schreiben, wenn man beim Lesen müde wird, wenn man auf einen guten Freund wartet. Man sollte nicht rauchen, während man die Zither spielt, Kraniche füttert, Orchideen bewundert, die Pflaumenblüte betrachtet, den Ahnen opfert, die morgendliche Hofversammlung besucht, mit einer schönen Frau schläft. Like a jacket, and she's all so cool. And by the way, the better show.
there was more cigarettes, but the replacements.
Ähnlich wie in China war die aristokratische Leidenschaft für den Tabakkonsum unter den feinen Engländern. Die Begeisterung für diesen exotischen und berauschenden Stoff war groß. Außerdem galt der Konsum vielen als moralisch bedenklich, was ihn umso aufregender machte. 1603 veröffentlichte der König von England eine Streitschrift gegen das Rauchen mit dem schönen Titel »Der Rauchgegner« oder »Ein königliches Scherzstück über den Tabak«. Rauchen war kostspielig. Die besten Sorten wurden mit Silber aufgewogen. Anfang des 17. Jahrhunderts soll es in London 7000 Tabakhäuser gegeben haben, kaffeeartige Einrichtungen, in denen die Nikotinabhängigen Tabak kaufen und konsumieren konnten, normalerweise in Form des Pfeiferauchens. Schnupftabak war der Knüller bei den eleganten Herren des 18. Jahrhunderts. Besondere Modegecken rühmten sich, für jeden Tag des Jahres eine Schnupftabakdose zu haben. In vielen Regionen reagierten die Herrschenden nicht nur mit der Abfassung von tabakkritischen Schriften, sondern griffen zu Verboten. Im 17. Jahrhundert wurde der Verkauf von Tabak in vielen deutschen Staaten verboten, außer zu medizinischen Zwecken in Apotheken. Verboten war Tabak auch in Russland und dem Osmanischen Reich, wo Tabakhäuser abgerissen wurden und Konsumenten die Todesstrafe drohte. Ob diese allerdings jemals in die Praxis umgesetzt wurde, ist eine andere Frage. In Edo, dem heutigen Tokio, entstanden aus Rauchertreffen zwei rivalisierende Banden gewalttätiger junger Männer, der Brombeerclub und der Lederhosenclub. Die Machthaber sperrten 70 der Mitglieder ins Gefängnis und verboten das Rauchen generell. Erfolg hatten Verbote nicht, der Schmuggel blühte. Die meisten Staaten zogen es daher vor, den Tabak nicht zu verbieten, sondern finanziell von ihm zu profitieren.
Zigarettenpause.
Unmöglich zu trinken, ohne zu rauchen. Ich habe im Alter von 16 Jahren damit angefangen und nie wieder aufgehört. Der Tabak, der wunderbar mit dem Alkohol zusammengeht, wenn Alkohol die Königin ist, ist Tabak der König. Ist ein angenehmer Begleiter in allen Wechselfällen des Daseins. Er ist ein Freund in guten und schlechten Augenblicken. Man steckt sich eine Zigarette an, um ein freudiges Ereignis zu feiern oder um eine Qual zu verbergen, ob man allein ist oder in Gesellschaft. Der Tabak ist ein Vergnügen für alle Sinne, für die Augen, welch ein Anblick, wenn man unterm Silberpapier wie bei einer Parade die weißen Zigaretten in Reih und Glied liegen sieht. Für die Nase, für die Fingerspitzen. Würde man mir die Augen verbinden und eine brennende Zigarette in den Mund stecken, würde ich mich weigern, sie zu rauchen. Ich möchte das Päckchen in meiner Tasche anfassen, es aufmachen, die Konsistenz der Zigarette zwischen zwei Fingern prüfen, das Papier auf meinen Lippen schmecken, den Geschmack des Tabaks auf meiner Zunge, die Flamme aufspringen sehen, mich ihr nähern und schließlich die Wärme in mir fühlen. Louis Benoel.
No one called, no one wrote, no one even phoned. So no one knew that I was with her on my own. She smoked in my bed 'cause she thought it would annoy me. But I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke. Love to see the girl smoke. How can she love me if she doesn't even love the cinema that I love? What does she feel if she doesn't have the feeling that I have in my
achieve nothing, love. We feel nothing, so we search for nothing, so we achieve nothing, love. Lucky strikes remind me of my friends out on the West Coast. Camel lights remind me of my ex-girlfriend at Christmas time. And Marlboro Reds remind me of giving up in Berlin. But B&H remind me of not giving up, but giving in. B&H remind me of not giving up, but giving in. B&H remind me of not giving up, but giving in.
Zigarettenpause.
Ich bin froh, dass das Ende der Zigarette prophezeit wird. Man weiß ja, dass Totgesagte am längsten leben. Ehren gehen auf und ab, das Rauchverbot wurde eingeführt und dann in Berlin wieder gelockert. Das Ende schert sich nicht darum, ob es angekündigt wird. Es kommt ganz leise daher. Rauchen ist nicht mehr cool. Wenn ich auf Instagram Bilder mit einem Glas Grauburgunder in der Hand poste, neiden mir Menschen ein pseudoglamouröses Leben. Wenn ich eine Zigarette im Mund habe, rieselt es traurige Kommentare. Rauchen ist so scheiße. Ich wünschte, du würdest nicht mehr rauchen. Aber das ist ja das Schöne am Leben. Man muss sich nicht nach den Wünschen pubertierender Clean-Eating-Trottel auf Instagram richten. Man darf stattdessen noch eine rauchen und noch eine. Und dann darf man ein bisschen über das Ende nachdenken. Denn solange man das tut, ist es nicht da. Ronja von Rönne.
Die nationalsozialistische Tabakpolitik kann als sehr zwiespältig angesehen werden. Einerseits setzten sich seit den 30er Jahren Professoren und seit 1941 das Tabakwissenschaftliche Institut in Jena unter dem Gesichtspunkt der menschlichen Züchtungslehre und der Vererbungsforschung für den Kampf gegen das Tabakgift ein. Nichtrauchen wurde zur nationalsozialistischen Pflicht erhoben und dem Tabakkapital empfohlen, sich zeitig umzustellen, um nicht große Verluste zu erleiden. Der Sportarzt Karl Astl benutzte bei der Eröffnung des Instituts den in der NS-Logik inhärenten Vergleich: Der Tabak ist ein Volksfeind wie Jud Süß. Behandeln wir ihn ebenso. Der Kampf gegen Genussgifte, wie sie nun hießen, war immer verbunden mit Volksgesundheit, Fruchtbarkeitsförderung, Gesundheitspflicht, Eugenik und Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes. Diese Anti-Tabak-Politik galt in der NS-Logik natürlich nur für in Anführungsstrichen rassisch wertvolle Bevölkerungsanteile. Andererseits gibt es insbesondere nach Kriegsbeginn das Bild des immer rauchenden deutschen Soldaten, die begehrte Tabakkarte und einen Anteil von ca. 80% der deutschen Männer, die rauchten. Im Gegensatz zu alkoholischen Getränken, Tee, Kaffee oder abwechslungsreicher Kost war Tabak bis weit in den Krieg hinein in ausreichenden Mengen vorhanden. Gerade im Krieg erwies es sich als ausgezeichnetes Mittel zur Unterdrückung des Hungergefühls, als Ausgleich zu einer immer eintöniger werdenden Kost und für die Bewältigung der außergewöhnlichen emotionalen Spannungen dieser Zeit. Die Nationalsozialisten konnten auf dieses Psychopharmakon, das sowohl sedativ wie stimulierend wirken kann, kaum verzichten. Ihre Tabakpolitik war deshalb widersprüchlich und sie blieb, was die praktische Prävention angeht, überwiegend Ideologie. Dieser Widerspruch war der NS-Führung bekannt und Goebbels formulierte 1941: So nützlich es vielleicht von gesundheitlichen Standpunkt aus ist, das Rauchen allgemein abzuschaffen, so unzweckmäßig ist dafür die gegenwärtige Zeit. So erhöhte sich der Zigarettenkonsum pro Kopf und Jahr von 1931 bis 1940 von 452 auf 914 Stück. Auf der anderen Seite wiederum veröffentlichte der Internist Fritz Linkett 1939 seine 1100 Seiten starke Enzyklopädie Tabak und Organismus, wo erstmals auf tabakbedingten Krebs und die Gefahren des Passivrauchens hingewiesen wird. Ebenfalls 1939 erging ein Aufruf des Reichsgesundheitsamtes an 2 Dutzend medizinische Gesellschaften, Zitat, sich des für die Volksgesundheit so bedeutungsvollen Problems des Nikotingenusses unverzüglich anzunehmen. Bis Kriegsende erstellten Reichsgesundheitsamt und das Tabakwissenschaftliche Institut diverse Studien, die oft tierversuchsbasiert waren. Während das Rauchen bisher eine Domäne der Sozialhygiene war, wurde sie durch diese Studien rassenbiologisch überformt. Stand zuvor die individuelle Gesundheit der einzelnen rauchenden Frau im Vordergrund, so ging es jetzt bei ihnen um, Zitat, naturwidrige Lebensführung, Fortpflanzungsmächtigkeit und Mutterschaftsbefähigung. Auf dem Spiel stand aus NS-Sicht das Leben der ganzen arischen Rasse. Tabak war, Zitat, Rassengift, von Juden über die finsteren Kneipen eingeschlepptes Unterweltlaster. Es ging dabei darum, wie Reichsgesundheitsminister Conti ausführte, die Menschen schöner, gesünder und besser zu machen. Die Anti-Tabak-Kampagne im S entsprang also den korrigierenden und selektionierenden Ambitionen, die die Nationalsozialisten auch auf anderen Gebieten umtrieben. Sie war Teil einer umfassenden Biopolitik, in der die persönlichen Bedürfnisse und Gewohnheiten ihren privaten Charakter verloren hatten und man sich für sie vor der Öffentlichkeit verantworten musste. Deine Gesundheit gehört nicht dir.
Chaffed them and I get it left. to sing they could doubt my love. Yet today my life has flown away. I am without my love. Now laughing friends cry tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, gets me in your
Natürlich wurde der Kampf gegen den Tabakkonsum nicht mit der gleichen mörderischen Konsequenz wie gegen sogenanntes unwirtes Leben geführt. Es gab keine Erfassung der Tabaksüchtigen mit folgender Behandlung und auch die Stigmatisierung, zumindest der männlichen Raucher, hielt sich in engen Grenzen. Doch die Logik, die hinter diesem Kampf stand, nämlich einen als sozial und rassisch unerwünscht erkannten Gegenstand aus der Welt zu schaffen, war dieselbe. In welche Richtung sich die tabakfeindliche Politik der Nationalsozialisten bei ihrem Machterhalt unter den inhumanen Standards der nationalsozialistischen Fortpflanzungs- und Leistungsmedizin orientierte Präventions- und Biopolitik entwickelt hätte, bleibt Spekulation. Zumindest Frauen gerieten schon ab 1933 ins Visier von Prohibition und Prävention, wenn in Gaststätten Plakate aufgehängt wurden, die verkündeten, die deutsche Frau raucht nicht. Oder Volksgenossen wurden ermuntert, Frauen, die auf der Straße rauchend angetroffen werden, an ihre Pflicht als deutsche Frau und Mutter zu erinnern. Diese Kampagne hatte allerdings mehr einen antifeministischen als gesundheitspolitischen Akzent. Galt die Zigarette doch als Symbol weiblicher Emanzipation und die NS-Kampagne richtete sich gegen sogenannte intellektuelle undeutsche Kreise, die sich anmaßten, die Führung der Interessen ihres Geschlechts an sich zu reißen. Bei Jugendlichen wurde durch Institutionen wie Fürsorge, Krankenkasse, HJ, Lehrer und Ärzteschaft das Rauchen als gesundheitsschädigende Unsitte dargestellt und gleichzeitig als charakterliche Schwäche, mangelnde Selbstbeherrschung und fehlende Willenskraft. Andererseits betonten diese Institutionen auch, dass es ihnen nur um den Missbrauch von Genussmitteln ginge und man nicht den Volksgenossen seiner kleinen Genüsse berauben wolle. Also ein sozialpsychologisch heikles Terrain, welches auch zu Trotzreaktionen führen konnte. Auf der faktischen Ebene und oft von Hitler unterstützt, der in seiner Anwesenheit keinen Rauch duldete, kam es 1939 zum Rauchverbot in Diensträumen der NSDAP und 1941 gab es einen Erlass, die Anbauflächen für Tabak keinesfalls zu erweitern. Unter 18 Jahren war der Gebrauch von Tabakwaren in der Öffentlichkeit untersagt. Für Luftwaffenangehörige galt zeitweise ein Rauchverbot auf offener Straße innerhalb von Ortschaften, was kriegsbedingt wieder rückgängig gemacht wurde. Das Rauchen galt unter Soldaten aber weiter als Teil lebensweltlicher Normen, Wertvorstellungen und Ritualen. Auch die Tabakwerbung wurde 1939 beschränkt. Sie durfte sich nicht mehr an Jugendliche und Frauen wenden, Aussagen über die Harmlosigkeit leichter Zigaretten wurden verboten und die Bildmotive durften keine Sportler oder allgemein Männer mit Vorbildcharakter enthalten. 1940 wurde Tabakwerbung im Textteil von Zeitungen und per Film gestoppt. 1941 wurde die Tabakreklame quasi aus dem öffentlichen Raum verbannt. Weder in Verkehrsmitteln noch auf Plakaten und Schildern, weder mittels Lautsprecherwagen noch durch Postwurfsendungen durfte fortan für das Rauchen geworben werden. Für die Tabakindustrie war die Präventionspolitik aber nie existenzbedrohend. Der Tabakmarkt erlebte in der ersten Hälfte des Krieges eine einzigartige Konjunktur. Und die massive Drosselung der Produktion in der zweiten Hälfte des Krieges war nicht etwa Folge gezielter Politik, sie ergab sich schlicht aus den kriegsbedingten Umständen. Mit der Einführung der Tabakkarte war klar, dass Tabak präsent blieb. Oder wie es der Hamburger Gauleiter Kaufmann bei deren Einführung sagte: Ideologien sind für die Zeit nach dem Kriege zurückzustellen. Auch die von Hitler geforderte Einführung eines staatlichen Tabakmonopols kam durch die Verzögerungstaktik des Reichsfinanzministeriums nie zustande. Allerdings gab es zur herkömmlichen Steuer seit 1939 einen 20-prozentigen und seit 1941 einen 50-prozentigen Aufschlag auf den Kleinhandelspreis von Tabakwaren. Diese Aufschläge waren aber eher finanzpolitisch zur Inflationsbekämpfung als gesundheitspolitisch motiviert. Im Sommer 1941 wurden 50% mehr Tabakwaren als in der Vorkriegszeit produziert. Trotz eigener Ressourcen, Beutetabak vom Balkan und aus Griechenland, kam es durch die Drosselung der Produktion aus Rohstoff, Brennstoff und Arbeitskräftemangel zu Schlangen vor Tabakgeschäften. Ein Grund war, dass allein die Wehrmacht ein Viertel der Produktion beanspruchte. Im Propagandaministerium wurden diese Schlangen mit Sorge betrachtet, zumal viele Raucher die Anti-Tabak-Politik des Staates mit künstlicher Verknappung als Ursache ansahen und nicht die Versorgungslage und die Produktionsbedingungen. Um Unruhe und Hamsterkäufe einzudämmen, wurde dann die Tabakkarte für alle Männer, auch Nichtraucher ab 18 Jahren und Frauen zwischen 25 und 55 Jahren eingeführt. Die Karte berechtigte, garantierte aber nicht den Bezug. Da auch Nichtraucher einbezogen wurden, wurden die Karten schnell zum Geschenk- und Tauschobjekt. In Sachsen wurde der Versuch, keine Tabakkarten an Frauen auszugeben, nach empörten Protesten der rauchenden Frauen, namentlich in der Rüstung, aufgegeben. Der Ansatz der Gesundheitsschädigung für Frauen war nun wieder nachrangig. Die Regelung erhielt viele Ausnahmen, die manchmal groteske Formen annahmen. So erhielten über 55-jährige Frauen eine Tabakkarte, wenn sie einen unverheirateten Sohn an der Front hatten. Einer 59-Jährigen wurde die Tabakkarte wieder abgenommen, nachdem auch ihr zweiter Sohn gefallen war.
Zigarettenpause.
Eine Zigarette, das sind ein paar schlanke Minuten im Rachen der Zeit. 6 Zentimeter reine Vergänglichkeit, gerollt in dünnes Papier. Vom ersten Aufglimmen des Tabaks bis zum letzten Qualmwölkchen, das sich aus dem Aschenbecher windet. Wo kann man der Zeit, während sie vergeht, besser zusehen als beim Rauchen? Zug um Zug verschwinden die Sekunden, an die man sich noch eben geklammert hat, aus Angst, ausgerechnet sie könnten es sein, die dem Leben eine neue Wendung geben. Die Zeit vergeht langsamer, während man raucht. Kaum einer hat das so eindrücklich gezeigt wie Wong Kar-wai, dessen Filme ohne Zigaretten schlichtweg nicht denkbar sind. Dort schweben die Dunstschwaden wie Parzen über dem Geschehen. Sie sind Bestandteil des poetischen Vokabulars, fangen den Augenblick ein, dehnen ihn in Zeitlupe. Rauchen, das ist eine kontinuierliche Selbstvergewisserung. Es ist die irrwitzige Hoffnung, die Zeit zurückdrehen zu können, bis zu jenem euphorischen Moment des ersten Zugs, als das Rauchen für den Teenager, der man damals war, noch Verheißung bedeutete. Völlig zwecklos, dieses Unterfangen, aber noch lange kein Grund, um nicht dagegen anzurauchen. Was schlussendlich bleibt, da sollte man sich allerdings nichts vormachen, ist der Aschenbecher. Rainer Marx.
Now when I get up in the morning and I'm feeling mighty low, there's just one thing that'll pep me up and I want you all to know. Well, it happens every morning, no matter where I'm at. I've just gotta have a cup of coffee and a cigarette. Now eggs over easy and ham and bacon too just never seem to satisfy, so here's what I must do. Forget about that breakfast food and to the table get and have a cup of coffee and a cigarette. Telephone will ring, it'll be some neighbor calling for a coffee fling. Then the women in the neighborhood, well, they all get together to talk about everything, that is everything except the weather. Now they seem to have a lot of fun, but there's one thing don't forget, they've got to have a cup of coffee and a cigarette. Had never met, so he downs a cup of coffee and gets a cigarette. He says he's through with drinking and with honky tonking too, but when the evening rolled around, you know just what he'll do. But the morning after, there's one thing you can bet, he'll taper off with a cup of coffee and a cigarette.
Zigarettenpause.
Nach einem Tag der Zwischendurch-Zigaretten, der hündischen Momente vor der Tür, wo das draußen kein Sehnsuchtsort ist, sondern nur Sammelplatz der Süchtigen, nach einem solchen Tag treffe ich mich abends vor dem Fernseher mit Don Draper auf eine Packung Zigaretten. Er ist der Protagonist von Mad Men, jener Serie über die New Yorker Werbebranche der 60er Jahre, in der gut gegessen, gut getrunken, gut gevögelt und immer geraucht wird. Szenen aus einer smoothiefreien Welt mit krebsignorierender Leichtigkeit. In schwachen Momenten denke ich darüber nach, aufzuhören. Mit Don Draper und den Zigaretten. Dann kommt mir mein Großvater in den Sinn. Ein leidenschaftlicher Zigarrenraucher, der im Alter von 76 Jahren beschloss, das Rauchen aufzugeben. Er ließ sich eine Zigarre aus Holz schnitzen. Nach dem Abendessen holte er seinen kristallenen Aschenbecher aus dem Schrank und die Holzzigarre aus der Hemdtasche, zog und nuckelte an ihr. Er aschte sogar ab. Den Großvater vor Augen blicke ich zu Don Draper. »Bleib«, sagt er, Ich schwöre. Dagmar Rosenfeld.
Natürlich gibt es über den Sinn und Zweck von Rauchverboten immer wieder starke Diskussionen. Diese werden von den verschiedenen Interessengruppen teilweise lautstark öffentlich geführt. Streitpunkt bei diesen Diskussionen ist es oft, inwieweit der Gesetzgeber Einfluss auf bestimmte Bereiche des öffentlichen oder privaten Lebens nehmen darf. Dahinter steckt jedoch oft genauso eine politische Diskussion unter Einfluss von Interessen und Lobbygruppen. Denn auch wenn sich viele Zigarettenhersteller inzwischen auch aktiv am Schutz der Interessen von Nichtrauchern beteiligen, so dürfte es doch natürlicherweise im Interesse der Industrie und des Handels liegen, wenn die eigenen Tabakprodukte möglichst legal konsumiert werden dürfen. Hier einige Beispiele zur Umsetzung der Rauchverbote in Europa. Monaco, Tschechien und Rumänien sind die einzigen Länder in Europa, in denen keine Regelungen zu Rauchverboten vorhanden sind. Eher locker sind die Regelungen in Ungarn, Schweden, Malta, Schweiz, Deutschland und Bulgarien. In Ungarn gibt es ausschließlich ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden. In Schweden dagegen darf am Arbeitsplatz und teilweise in der Gastronomie weiterhin geraucht werden. Das gilt auch für Malta. In der Schweiz sind die Regelungen von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Wie auch in Deutschland haben die Bundesländer eigene Regelungen. Diese beinhalten zum Teil die Ausnahmen für Bars und Kneipen bis zu einer Größe von 70 Quadratmetern. Dort darf auch weiterhin geraucht werden. Die härtesten Regelungen finden wir in Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Liechtenstein, Türkei, Spanien und Zypern. Dort gilt ein generelles Rauchverbot am Arbeitsplatz, in öffentlichen Gebäuden, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Gastronomie. Am 20. Mai 2017 trat die neue EU-Tabakrichtlinie in Kraft. Tabak, Filter und Zigarettenpapier dürfen nicht mehr mit Aromen versetzt werden. Für E-Zigarettenraucher, es werden nur noch Liquid-Einheiten mit Nikotin von maximal 10 Millilitern verkauft. Sogenannte Liquids dürfen zudem keine Zusatzstoffe mehr wie Vitamine, Koffein oder Taurin enthalten. Mentholzigaretten sollen ganz verboten werden, allerdings erst ab 2020.
Excuse me, sir. Hello? Yeah, you.
Not me.
Could you please extinguish your cigarette?
No.
It's giving me an awful cough. Could I borrow some cough syrup?
I smoke. You cough. Go ahead and die. We'll all get ghosts when the sun is smoke. Now there's nothing left but smoke. I smoke, you call. Go ahead and die while I endure. We'll all get ghosts when the sun is smoke. Now there's nothing left but smoke.
Und jetzt? Zigarettenpause.
Ich freue mich auf das Ende der Zigarette, denn es löst ein philosophisches Problem. Ich habe schon so oft erfolgreich aufgehört zu rauchen, dass ich mich eines Tages entschlossen habe, auch mit dem Aufhören aufzuhören. Irgendwann sogar mit dem Aufhören des Aufhörens. An die unzähligen letzten Zigaretten, die dabei aus rein systematischen Gründen entstanden sein müssen, kann ich mich nicht erinnern. Nicht einmal an eine einzige davon. Es ist seltsam, denn sie müssen ja irgendwie anders geschmeckt haben. Nach Abschied, Endgültigkeit, vielleicht auch besonders aromatisch. So haben aber nicht einmal die zahllosen ersten Zigaretten geschmeckt, die ich vor dem Hintergrund des Aufhörens ja quasi bei jeder Gelegenheit geraucht habe. Das wirkliche Rauchen fühlte sich, illusionslos betrachtet, nicht einmal wie ein zweites oder vorletztes Mal, sondern einfach nur wie irgendetwas in einer endlosen Reihe an. Und das ist ja fast schon dasselbe wie nichts. Es ist also in gewisser Weise so, als hätte ich nie geraucht. Ich wäre der Tabakindustrie dankbar, wenn sie endlich die Konsequenzen daraus zöge. Andreas Rosenfelder.
Imagination.
Heute sind die Zigaretten in unseren Mundwinkeln quasi der orale Stinkefinger an die ganzen Lululemon tragenden Healthy Living Bio Baby Yoga Eltern, die versuchen, unser Leben von der 5-Zimmer-Altbauwohnung in Ottensen aus zu kontrollieren. Die morgens vor der Arbeit mal schnell joggen gehen und danach Proteinshakes saufen. Deswegen stelle ich mich auch morgens ganz gern mal an die Außenalster, um den schwitzenden Gesundheitssklaven meinen Zigarettenqualm in die Laufroute zu blasen. Ha! Mag sein, dass damit irgendwann Schluss sein wird. Aber ich bin glücklich, eine Zeit erlebt zu haben, in der nach dem Sex Glühwürmchen knapp über der Bettdecke flogen. Und manchmal bilde ich mir ein, dass mich das noch bis an mein Lebensende wärmen wird. Der Kultivierte bedauert nie einen Genuss. Der Unkultivierte weiß überhaupt nicht, was ein Genuss ist. Oscar Wilde. Wir haben vieles zu bereuen. Die Zigaretten sind es nicht.
Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad mit der Musik von Chumbawamba, Give the Anarchist a Cigarette, The Replacements, More Cigarettes, Hefner, The Hymn for the Cigarettes, Serge Gainsbourg, Smoke Gets in Your Eyes, Jerry Irby, One Cup of Coffee and a Cigarette, Tim Veit, I Smoke, You Cough, Oasis, Cigarettes and Alcohol und Kiri Te Kanawa, Smoke Gets in Your Eyes. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ist jetzt Schluss.
So, jetzt ist aber Schluss. Lass uns mal los.
Oh, noch eine Zigarette.
Ja, Anja will bestimmt noch eine rauchen.